Hatten die Seeleute erst einmal die östlichen Häfen erreicht, so fanden sie aber besonders gut geschützte und komfortabel errichtete Anlagen vor. Im Südosten lag zunächst ein 500 mal 320 Meter großer Hafen mit einem 80 Meter langen und 15 Meter breiten Pier in der Mitte. Der nordöstliche Teil seiner Fläche war durch eine 350 Meter lange und 150 Meter breite Halbinsel gegen das offene Meer abgeschlossen, von der mehrere unterschiedliche bis zu 90 Meter lange und 25 Meter breite Molen abgingen. Besonders in jenem Bereich, wo die Halbinsel mit dem Küstenabschnitt zusammenging, wurden viele bearbeitete Architekturteile gefunden, unter anderem Säulen, Säulenbasen, Kapitelle und Blöcke aus Granit, ein dreiseitig mit Hieroglyphen versehener Granitblock, eine 80 cm hohe und 1,60 m lange Sphinx aus Kalzit und ein 35 cm hoher Marmorkopf. Die Funde veranlassten Goggio, in dem Komplex die durch Schriftquellen überlieferte Halbinsel Timonium zu sehen, auf der einst ein Poseidon-Tempel sowie Markt- und Warenhäuser lagen. Der südwestliche Teil des Hafens war durch eine 350 Meter lange und bis zu 70 Meter breite Insel zum Meer hin abgeschlossen, die am Nordwestende eine 340 Meter lange und 30 Meter breite Mole besaß. Etwa in der Mitte des Westküstenstreifens der Insel entdeckte Goggios Mannschaft in einem 50 auf 60 Meter breiten, von Menschenhand angelegten Terrain große Säulen aus Rosengranit, zwei Sphinxen aus grauem Granit und Diorit. Beide zeigen das Porträt eines späten Ptolemäerkönigs, die eine möglicherweise jenes des Ptolemaios des XII. Darüber hinaus fand er eine 1,50 Meter hohe Statue eines Priesters aus grauem Granit, der den Kanopus des Unterweltgottes Osiris, ein Gefäß für die Eingeweide eines Verstorbenen, mit beiden Händen trägt, wahrscheinlich aus dem 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus. Alle diese Statuen deuten darauf hin, dass es einst auf der Insel ein Heiligtum gegeben hat. Goggio setzt die Insel mit dem berühmten Eiland Anti-Rhodos gleich, auf dem der legendäre Palast der Kleopatra stand. Ob dies wirklich so ist, bleibt fraglich, solange keine aussagekräftigen Funde zum Vorschein kommen. Wahrscheinlich liegen unter den versunkenen und versandeten Bereichen sehr viele interessante Reste, die in Zukunft noch spektakuläre Funde und Erkenntnisse erwarten lassen. Doch bis jetzt können wir nur staunend vor den monumentalen Hafenanlagen, Skulpturen und Architekturteilen stehen. Die in der Presse von Goggio immer wieder deklarierte Entdeckung der königlichen Paläste ist anhand der bisherigen Entdeckungen allerdings nicht nachzuvollziehen und eher aus ihrer angestrebten Wirkung auf die Öffentlichkeit zu verstehen. Im März 1994 wollte die bekannte ägyptische Regisseurin Asma El-Bakri einen Film über das griechisch-römische Museum von Alexandria drehen und auch Aufnahmen antiker Denkmäler im Gewässer beim Fort Bai schießen, wo man ungefähr den Standort des Pharos, also des berühmten antiken Leuchtturms, vermutet. Das Fort Kaitbai wurde zwischen 1477 und 1479 als Schutz gegen den drohenden Ansturm der Türken errichtet. An dieser Stelle oder in dessen Nähe muss der legendäre Leuchtturm gestanden haben, der seinen Namen von der Insel Pharos erhielt, die schon kurz nach 331 vor Christus durch das Heptastadion einen etwa 1260 Meter langen Damm mit dem Festland verbunden worden war. Nach den Pyramiden des Cheops und des Chephren war der Leuchtturm mit einer Höhe von etwa 130 Metern das höchste Bauwerk der Antike und zählte zu den sogenannten sieben Weltwundern. Er wurde zwischen 297 und 283/82 vor Christus erbaut und von Sostratos von Knidos, den rettenden Göttern zum Wohl der Seefahrer, geweiht. Die Ungewissheit der Zuweisung an den wahren Bauherrn führte vermutlich zur Entstehung der Legende, dass der reiche Sostratos auch sehr weise gewesen sei. Dies soll sich darin gezeigt haben, dass er, um nicht den Neid des Königs Ptolemaios II. Hervorzurufen, die in Marmor gemeißelte Inschrift, die Sostratos selbst pries, hat verputzen und darauf ein Lob auf den König anbringen lassen. Der Putz aber sollte, wie Sostratos klug voraussah, im Laufe der Zeit abfallen und seine eigene Marmorinschrift und damit seinen eigenen Ruhm der Nachwelt wieder erkennbar machen. Eine schöne Anekdote. Der Leuchtturm stand auf einer 340 Meter langen, rechteckigen Terrasse. Über einem etwa 71 Meter hohen quadratischen Unterbau erhoben sich ein etwa 34 Meter hoher, achteckiger Mittelbau und ein mindestens 9 Meter hoher, runder Oberbau mit der Monumentalstatue des Zeus Soter, Zeus der Retter, als Abschluss. Der Pharos muss überdurchschnittlich stabil gebaut gewesen sein. Er überlebte sowohl die furchtbare Flutwelle vom 21. Juli 365 nach Christus, die den ganzen südlichen Mittelmeerküstenstreifen verwüstete und zu einem allgemeinen Ansteigen des Meeresspiegels führte, als auch viele schreckliche Erdbeben. Erst im Jahr 796 bebte die Erde so stark, dass das obere Drittel des Turmes herabstürzte. 950 und 956 kamen weitere Risse durch Erdbeben hinzu, so dass man sich dazu durchrang, den Pharos um 22 Meter abzubauen, um nicht das ganze Gebäude zu gefährden. 1261 fiel ein weiterer Teil herunter, aber erst am 8. August 1303 zerstörte ein großes Erdbeben auch noch die verbliebenen Reste. Das Gebäude hatte also fast 1600 Jahre gehalten. Etwa 150 Jahre später wurde dann das Fort Kaitbay errichtet, wobei Teile des Leuchtturms wiederverwendet wurden, wie noch heute sichtbare, in der Festung verbaute Trümmer und monumentale Architekturfragmente belegen. Auch wenn sich die Wissenschaftler einig sind, dass sich der Pharos einst beim Fort Kaitbay erhob, ist der genaue Standort noch immer sehr umstritten. Seit 1994 hat das Unterwasser-Archäologenteam von Empereur etwa 3000 Architekturelemente und Skulpturen aus Stein entdeckt. Darunter 60 cm dicke Säulen aus prokonesischem Marmor von den Inseln im Marmarameer, 6 Papyrussäulen aus Heliopolis, korinthische Kapitelle, Fragmente von 3 Obelisken, einer aus Rosengranit und 2 aus Kalzit aus der Zeit des Pharaos Sethos I., 25 Swingen und mehrere Fragmente einer monumentalen Statue aus Rosengranit eines ptolemäischen Königs, dessen Torso vom Knie bis zum Hals allein 4,55 Meter hoch ist und 17 Tonnen wiegt und ursprünglich etwa 12 Meter hoch gewesen sein muss. Die Königsstatue lag einst neben der weiblichen Monumentalstatue, die bereits 1961 aus dem Wasser gehoben werden konnte. Zudem entdeckte man 6 Sockel für vergleichbare Monumentalstatuen. Auch wurden viele Steinplatten, Torpfeiler und Stürze registriert, wobei der größte Block aus Rosengranit besteht, 11,50 Meter hoch und über 70 Tonnen schwer. Mehrere dieser gigantischen Architekturelemente waren in 2 bis 3 Teile geborsten, als wenn sie von großer Höhe herabgefallen wären. Diese monumentalen Blöcke und Statuen interpretiert Empereur wegen ihrer Größe und ihrem Gewicht als Teile des Pharos. Doch ob dies wirklich so ist, bleibt fraglich, weil der Archäologe für diese Überlegung keinen echten Beweis liefern kann. Schließlich wurden die Architekturelemente und Plastiken auf alle Fälle von Steinbrüchen, die mehrere hundert Kilometer weit entfernt waren, dereinst nach Alexandria transportiert. Die beachtlichen Dimensionen und Gewichte der Steine müssen also nicht auf ihren ursprünglichen Standort verweisen. Unbezweifelbar aber ist angesichts der eindrucksvollen monumentalen Funde Empereurs die Pracht und Größe des antiken Alexandria. Uns davon eine Ahnung vermittelt zu haben, bleibt sein Verdienst und ist zweifellos eine Sternstunde der Archäologie.